EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der EHI Retail Insights. Ich melde mich nur ganz kurz zu Beginn, denn heute hört ihr einen Deep Dive zum Thema IT und der wurde von unseren KollegInnen gestaltet. Viel Spaß mit neuen Impulsen direkt aus der Praxis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres EHI Tech Deep Dives. Und heute wird es richtig spannend. Agentic AI im Handel, was jetzt über Wettbewerbsfähigkeit entscheidet. KI entwickelt sich rasant weiter und mit agentischen Systemen geht es längst nicht mehr nur um Unterstützung, sondern zunehmend um eigenständiges Handeln, Entscheiden und auch Steuern. Und wie können Unternehmen diese Entwicklung strategisch nutzen, ohne den Anschluss zu verlieren? Genau dafür habe ich mir zwei Experten eingeladen, und zwar Matthias und Mike von Strategy End, die globale Strategieberatung im PwC-Netzwerk. Schön, dass ihr da seid.
Freut uns auch.
Danke, freut mich.
Wir steigen bei unseren Tech Deep Dives immer direkt ein. Mike, warum jetzt? Was ist das Neue an Agentic AI im Handel?
Ja, danke dir, Imke. Wenn wir heute über Agentic AI im Handel sprechen, dann reden wir nicht über den nächsten Chatbot, sondern aus meiner Sicht reden wir über den Übergang von KI-assistierten Entscheidungen hin zu autonomen Agenten, die dann eben vergleichen, priorisieren, entscheiden und eben immer häufiger auch Aktionen ausführen. Und das ist strategisch relevant, weil sich damit die Logik von Geschwindigkeit, Differenzierung, aber letztlich auch Kundenzugang verändert.
Ich glaube, was dabei auch ganz wichtig ist, wir sehen gerade, der Handel bewegt sich sehr stark von den ersten experimentellen Use Cases, die wir so in den letzten Jahren gesehen haben, hin zu einer richtigen operativen Skalierung. Und das heißt jetzt sozusagen für den Agentic Commerce im breiten Sinn, heißt das, dass es plötzlich um, so wie Mike sagte, um ganze Transaktionen geht, End-to-End wirtschaftliche Transaktionen. Und das sowohl für die Kundenseite als auch für die internen Prozesse, also für Procurement, für Service, für Supply Chain Prozesse.
Und du hast gefragt, warum eigentlich genau jetzt? Für mich ist es, weil drei Druckpunkte gleichzeitig wirken oder zusammenkommen. Das ist zum einen die Kundenerwartung, die sich verschiebt. Zum anderen hast du Komplexität in der Wertschöpfung, die steigt. Und du hast neue Plattform-Ökosysteme, die LLMs, OpenAI, Google und Co., die sich dazwischen drängen. Und wenn jetzt eben die Sichtbarkeit in diesen LLMs und in Agentenkanälen revenue-kritisch wird, dann reicht die klassische Shop-Optimierung, so wie wir sie früher gemacht haben, alleine nicht mehr aus.
Ja, und spannend ist auch, wir sehen eine extrem hohe Adoptionsgeschwindigkeit. Also wir haben eine Studie gemacht und da haben wir fast sogar schon konservativ, sprechen wir von 15% des europäischen E-Commerce, der bis 2030 agentisch wird. Wir haben aber auch eine Umfrage gemacht, wie Händler das so einschätzen und da kommen sogar noch höhere Zahlen raus. Also da tut sich gerade richtig, richtig viel und wir sehen dadurch eine doch, ich würde sagen, eine mehrfach schnellere Adoptionskurve, als das beim klassischen E-Commerce vor doch einiger Zeit inzwischen war. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass tatsächlich die Retailer dieses Thema ernst nehmen. Das heißt, sie prüfen dieses Thema, sehen sich an, was bedeutet das für mich, für mein Sortiment. Das heißt, die ersten Agenten werden bereits umgesetzt entlang der Wertschöpfungskette. Und das ist natürlich eine super spannende Entwicklung. Und wenn man das ein bisschen zusammenfasst, würde ich sagen, am Ende des Tages ist das für uns ein fundamentaler Wechsel in der Art, wie der Handel in Zukunft funktionieren wird.
Ich glaube, ihr nennt das in der Studie ja auch einen Paradigmenwechsel. Was verändert sich denn konkret in IT- und Datenlandschaften?
Ja, ich nehme das gerne mal auf. Ich glaube, der eigentliche Paradigmenwechsel ist für mich, dass wir jetzt von einem, schreiben wir in der Studie, System of Record zu einem KI-gestützten Knowledge Layer über den System übergehen. Das heißt nicht, dass die Systeme verschwinden, aber die verlieren schon Schritt für Schritt ihre Exklusivität als Ort, an denen die eigentliche Geschäftslogik lebt. Werden also sozusagen stärker zu einer Daten- und Execution-Layer.
Was vielleicht da dazu kommt, ist, wenn man das sozusagen auf der Prozessebene ein bisschen betrachtet, dass wir von diesen linearen, sehr sequentiellen Workflows, die typischerweise da sind, zu einem kontinuierlich orchestrierten Echtzeit-Ökosystem wechseln. So, das klingt jetzt sehr komplex, aber am Ende des Tages heißt das, dass nicht mehr einzelne Systeme oder sogar über Systeme hinweg mit Systembrüchen den Prozess ausmachen, sondern dass Agenten über Systemgrenzen hinweg koordinieren können. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass ich, wenn ich so etwas designe und mir ansehe und auch von der IT-Brille her anschaue, dass ich überlegen muss, wo sind meine Human-in-the-Loop-Punkte, was für eine Governance setze ich drüber, wie schauen die Schnittstellen aus, damit Agenten überhaupt mit den Systemen interagieren können und so weiter. Also das ist tatsächlich ein ziemlich großer Wandel auch für die IT-Systeme, die jetzt ja aktuell natürlich im Einsatz sind.
Und auch wenn man jetzt von der Kundenschnittstelle draufschaut, ist es strategisch total brisant für den Handel, weil die wird eben total diffuser dadurch. Wenn jetzt Agenten Produkte entdecken, vergleichen, letztlich auch kaufen, dann wird eben die Discoverability in AI-Kanälen genauso wichtig wie die Conversion im eigenen Shop. Das heißt, der Wettbewerb verschiebt sich von reinem Frontend-Design hin zu maschinenlesbarer Angebots- und Entscheidungsfähigkeit für Händler.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Diese Discoverability, was heißt das eigentlich? Am Ende des Tages heißt das, dass die Produkte, die ich anbiete, für Agenten lesbar sein müssen. Das heißt, ich muss Preisinformationen, Bestandsinformationen, die müssen für eine Maschine lesbar ausspielbar sein. Das ist natürlich etwas anderes, als die unter Anführungszeichen bloß auf einer Webseite für Menschen lesbar darzustellen. Auf der anderen Seite heißt es aber natürlich auch für den Payment-Prozess neue Herausforderungen. Also die Identität, die Zustimmung, die Limits, der Betrugsschutz, das kommt ja alles damit rein. Muss ich mitdenken, muss ich designen. Und das sieht man auch schon, das ist also nicht bloß ein neues UI-Thema, es ist nicht die neue Webseite, die ich baue, sondern ich muss eigentlich Infrastruktur und Governance von Anfang an mitdenken.
Data Readiness war ja jetzt auch in der letzten Zeit und auch in der Initiative und auch in den Arbeitskreisen immer wieder ein großes Thema. Du hast es ja gerade auch erwähnt. Warum sind Daten denn jetzt der größte Engpass?
Also für mich ist die Kernaussage hier eigentlich, dass Unternehmen nicht bei der Nutzung von KI im Handel an dem KI-Modell selbst scheitern, sondern an der fehlenden Integration und Qualität der Daten. Anders gesagt, es reicht eben nicht, ein gutes KI-Modell zu haben, wenn die zugrunde liegenden Daten und der Kontext nicht stimmen. Da gibt es das oft zitierte Prinzip Garbage in, Garbage out. Das bedeutet eben, dass schlechte Eingabedaten zu schlechten Ergebnissen führen. Bei Agentic AI geht das allerdings noch eine Stufe weiter. Es geht gar nicht mehr genau um die Datenmenge oder deren Güte, sondern jetzt vor allem darum, ob relevante Kontexte überhaupt vorhanden sind und ob die dann auch richtig verknüpft sind. Weil ohne die Informationen, die zusätzlichen Informationen, kann die KI keine verlässlichen, kontrollierbaren Entscheidungen treffen. Das heißt, dass man diesen Satz Garbage in, Garbage out eigentlich dahingehend erweitern kann, dass man sagt, no context, no control. Also ohne Kontext fehlt die Steuerbarkeit und die Verlässlichkeit der KI.
Den Punkt, glaube ich, können wir gar nicht überbetonen. Agentic AI funktioniert da anders, als nur zu sagen, mehr Daten sind gut. Wir haben das ja schon vor ein paar Jahren so ein bisschen erlebt. Viele haben Copilot eingeführt und dann hat es geheißen, ja, da musst du aber zuerst deine Daten säubern und alle haben sich gewundert, warum, weil die KI kann das ja. Kann sie eben nicht. Also das Zusammenführen der richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Aktualität, mit der richtigen Herkunft und so weiter, das ist eine Kunst, unter Anführungszeichen. Entropic hat dazu ein schönes Wort oder einen schönen Begriff geframed, nämlich Context Engineering. Also es geht nicht um maximal viel Input, sondern den richtigen kleinsten, hochsignifikanten Kontext für die richtige Aktion. Und das hinzubekommen, das ist ein Aufwand und muss man auch überlegen. Also diese semantische Layer korrekt zu bauen, ist eigentlich das Gebot der Stunde.
Ja, und die großen LLMs haben da, glaube ich, auch alle ihren eigenen Zugang. Spannend finde ich, das Anthropic gerade erwähnt. OpenAI geht da bei seinen internen Datenagenten auch super interessant vor bezüglich der Schichtung der Daten. Unterteilt es in Metadaten, menschliche Annotationen, dann reines Codeverständnis, aber eben auch institutionelles Wissen aus dem Unternehmen, Erinnerungen, Kontexte, Live-Kontexte. Strategisch übersetzt heißt das, dass eben für die Agenten nicht nur Masterdata, was jetzt erstmal da ist, zählt, sondern eben auch das ganze Betriebswissen. Und das alles schlummert heute in Unternehmen, in Teams, Outlook, Slack, im OneNote, aber eben auch in den Köpfen von Mitarbeitenden selbst.
Ich glaube, was man da sozusagen fürs Management was Wesentliches abzuleiten. Das klingt nach sehr viel, das ist auch sehr viel. Das heißt, es heißt nicht sofort, das gesamte Unternehmen zu agentifizieren. Das ist ein zu großer Berg, den man besteigen möchte, sondern man muss sich eigentlich ansehen, was sind so die zwei, drei hoch wertschöpfenden Prozesse, die ich habe. Ich starte dort, überlege, was sind da die fehlenden Wissens- und Datenbausteine, wie kann ich die kuratieren und dann sozusagen sich zu fokussieren, Lighthouse-Piloten, wie wir das gerne nennen, auch zu bauen, zu zeigen, was alles geht und da sicherzustellen, dass die Last-Mile-Integration auch passiert und dass ich weggehe von dem, was gerne als Pilot Purgatory bezeichnet wird. Also sozusagen ganz viele Piloten bauen, die aber nicht verankert sind, die nicht skalierfähig sind, sondern sich wirklich zu konzentrieren eben auf diese paar echten großen wertschöpfenden Prozesse.
Ja, ich glaube, das war ja auch eines, ein wunderschönes Fazit aus der Initiative, aus dem ersten Workshop war, digitalisierst du einen schlechten Prozess, hast du einen schlechten digitalen Prozess.
Mhm, absolut.
Und das kann man hier ja auch genau drauf beziehen. Was heißt das denn aus eurer Sicht konkret für die IT-Leitenden im Handel? Womit sollen sie jetzt anfangen? Es ist ja so oft schwierig, da den Start zu finden.
Ja, IT heißt ja Informationstechnologie. Ich glaube, in dem Fall ist tatsächlich der erste Schritt aus meiner Sicht nicht die Technologieauswahl, auch in der IT, auch für CIOs, sondern, wie Matthias eben schon erwähnt hat, die Prozesswahl. Also CIOs zusammen mit dem Business sollten gemeinsam 2, 3 End-to-End-Prozesse auswählen, bestimmen, in denen Agenten schon jetzt echten wirtschaftlichen Hebel haben. Das kann jetzt im Commerce liegen, kann Service-Use-Case sein, Replenishment, Procurement, Einkauf entsprechend im Handel. Und die Wirtschaftlichkeit sollte meines Erachtens durch einen konkreten Business-Case untermauert sein. Sonst bleibt man in dem von Matthias erwähnten Pilottheater oder Pilotfeuerwerk, hat aber am Ende des Tages keine echten ROI-Metriken.
Und gerade für CIOs natürlich wichtig, auch ein ganz wesentlicher Schritt ist die Architekturdisziplin. Also wie vorher erwähnt, das so offen zu gestalten, Schnittstellen zu bauen, APIs zu bauen, dass ich so ein interoperables Agenten-Framework überhaupt draufsetzen kann in die Architektur und damit natürlich letztlich auch Systeme stärker entkoppeln und standardisiert, sodass Agenten damit arbeiten können, die können das lesen, daraus entscheiden, Dinge auslösen, ohne dann jedes Mal Sonderwege zu bauen, um sozusagen Prozesse nachzubauen, sondern am Ende des Tages geht es um eine schnittstelloffene Architektur.
Ja, und ich glaube, dann als nächster Schritt schließt sich Governance an. Das wird aus unserer Sicht tatsächlich sehr häufig nur unterschätzt. Ich glaube, in Agentic Commerce gewinnt am Ende nicht der Händler oder die Händler mit der schicksten Demo, sondern diejenigen, die tatsächlich maschinelle Entscheidungen unter Kontrolle bringen. Das heißt, die wichtigen Schlagworte an der Stelle sind Identität, Zustimmung, Limits und Interoperabilität, haben wir gerade schon mal in den Ausführungen, Matthias, ein Stück weit gehört. Die 4 Begriffe sind für mich letztlich die, ja, wenn man so will, Betriebsbedingungen agentischer Autonomie. Das heißt, dass Identität, wer darf handeln, Zustimmung, mit welchem Mandat, Limits, innerhalb welcher vorgegebenen Grenzen und Parameter und Interoperabilität, über welche Systeme hinweg eben. Ne? Das ist strategisch entsprochen, sowas wie die neue Version von Decision Rights.
Ich würde da noch einen ganz wichtigen Punkt dazu fügen. Es geht auch um Messbarkeit. Ich glaube, gerade, jetzt haben wir schon ein paar Mal das Wort Pilotfeuerwerk und Ähnliches genutzt, sehr oft kommt dann die Enttäuschung, dass eigentlich der Return on Investment ja nicht da ist. Das heißt, ich muss von Anfang an Messbarkeit mitdenken, nicht sozusagen Agenten irgendwie als Blackbox mal wohin setzen und hoffen, dass es funktioniert, sondern von Anfang an einbauen, was sind meine Qualitätsmetriken, was sind Abbruchregeln, was sind Eskalationsregeln. Das ist vor allem dann wichtig, wir haben vorher von High-Value-Prozessen gesprochen. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich gerade so Enterprise-Benchmarks aktuell noch zeigen, dass so ganz allgemeine Agenten, die ich nicht wirklich mit diesen Messbarkeiten und sehr spezifisch ausgestalte, dass die tatsächlich in echten Business-Workflows dann noch Lücken haben. Und für mich hat das persönlich ganz viel auch mit Trust zu tun. Also wenn ich das nicht schaffe, Agenten zu bauen, denen ich wirklich vertrauen kann, dann werde ich wahrscheinlich nicht auf meine tatsächlich wertschöpfenden Prozesse loslassen, sozusagen.
Wenn ihr jetzt den CIOs für die nächsten 24 Monate mal 3 Prioritäten mitgeben könntet, was wäre das zum Abschluss?
Da muss ich natürlich jetzt als Datenfreak sofort sagen, die Daten agent-ready zu machen. Ja. Das heißt, strukturieren, sicherstellen, dass sie vertrauenswürdig sind, klarerweise. Das war ja natürlich schon immer so, aber sind sie denn wirklich in Echtzeit verfügbar? Sind sie aktuell? Das wird aus meiner Sicht der entscheidende Wettbewerbsvorteil sein. Und das sehen wir auch tatsächlich ganz viel bei Kundenprojekten, dass die Ideen, Agenten einzusetzen, werden immer größer. Aber es wird dann sehr oft schnell werden, sozusagen eigentlich erstmal die Hausarbeiten der letzten Jahre nachgeholt werden müssen, die Daten auch so aufzubereiten, dass sie nicht nur da sind, sondern dass sie auch für KI bereit ist und für die Agenten bereit ist.
Ja, ich würde vielleicht dann noch zwei Punkte hinzufügen. Das eine ist, hat man gerade gesagt, End-to-End-Prozesse statt Einzel-Use-Cases. Das heißt, start mit zwei, drei ausgewählten Prozessen, in denen Agenten heute schon echt einen Business-Impact liefern können. Und Beispiele, die wir aktuell sehen am Markt, sind halt im Bereich Commerce, Procurement und dann eben erst über Skalierung nachdenken. Und Skalierung bedeutet für mich auch, dritten Punkt entsprechend, noch mit die Governance von Anfang an mitzudenken. Agentic AI ist eben kein Selbstläufer, ein sehr komplexes Feld. Es braucht klare Entscheidungsregeln. Es braucht den Human in the Loop. Menschen werden auch in der agentischen, schönen neuen Agentenwelt unverzichtbar bleiben. Mhm. Und Human in the Loop und Transparenz zusammen schaffen eben das Vertrauen, das Konsumentenvertrauen, das am Ende des Tages auch wichtig für eine Skalierung wird.
Auf jeden Fall. Und wir haben jetzt so viele Themen angesprochen, die alle sich um dieses Thema drehen. Und ich könnte mit euch jetzt, glaube ich, noch Stunden weiter darüber sprechen. Und vor allem Daten, 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 das ist ja ein Thema, was gerade die IT-Abteilung im Handel im Moment stark bewegt. Wie werde ich data ready? Wir haben über Paradigmenwechsel gesprochen und ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird in den nächsten 24 Monaten. Ich traue mich gar nicht, dahin zu gucken. Wenn man mit euch noch ein bisschen tiefer in die Themen einsteigen möchte, wie erreiche ich euch denn?
Ich glaube, am einfachsten über LinkedIn, da sind wir natürlich vertreten. Sonst über unsere E-Mail-Adressen, in dem Fall m.hesse für den Mike, matthias.schlemmer für mich und dann @pwc.com.
Wunderbar. Ich danke euch für diesen sehr kurzweiligen Tech Deep Dive und schön, dass ihr bei uns hier Gast wart.
Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, das war der IT Deep Dive. Ihr konntet mit Sicherheit etwas mitnehmen. Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.